Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, es ist Samstag und ihr seht's, wir haben wieder einen Special Guest, denn der Daniel, der verweilt noch in Dubai und macht einen auf Influencer dort. Wahrscheinlich fährt er schon mit Ferrari und Co. darum oder lässt sich mit Rolex abbilden. Und ja, stattdessen haben wir den Timo da. Da freue ich mich besonders. Er war ja schon mal vor, wann war das? Letztes Jahr war das irgendwann. Ich weiß, ist schon eine Weile wieder her. Also, umso spannender ist es, dass er jetzt nochmal seine Sichtweisen mitbringt. Wir haben ja sehr, sehr viele Themen mit dabei. Es ist gerade einfach so viel los. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Zwischen jetzt könnte die Wende kommen und alles ist schlecht und KI wird uns alle retten, hinzu KI wird uns alle arbeitslos machen. Es ist alles mit dabei. Wir werden unter anderem darüber sprechen, ob jetzt bei Nvidia der Peak gekommen ist. Ihr habt es gesehen, die Aktie hat ja nicht gut auf die Zahlen reagiert. In dem Zuge auch nochmal auf diesen Citrini Research zu sprechen kommen, ja, wie vielleicht die Zukunft aussehen könnte, ob wir da jetzt schon so ein paar erste Tendenzen sehen, denn es gab einen großen Paukenschlag von Jack Dorsey bei Block, der hat 40% der Mitarbeiter wegrasiert, also dass das so schnell geht, hätte ich persönlich nicht gedacht. Und dann nochmal so ein paar Blicke auf Quartalszahlen und noch den Halo Trade, ja. Was kann uns denn davor retten, dass unser Depot zerstört wird? Na, welche Sektoren sind da richtig gut unterwegs? Also ihr merkt es richtig, pickepacke voll das Ganze. Und dann sage ich erstmal Servus Timo, ich hoffe, dir geht's gut und ja, du überstehst die aktuelle Börsenphase einigermaßen. Oder wie sieht's bei dir aus?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hi Michael, schön, dass ich hier den Daniel vertreten darf, zumindest mal heute. Liebe Grüße auch an dich, Daniel. Hab eine gute Zeit in Dubai und ja, lass dir da keine Masken andrehen, damit ja, kann man in Dubai irgendwie im Burj Al Arab oder wie das Ding heißt, kann man da vielleicht irgendwie ganz okay leben, aber da leidet halt vielleicht das Image auch. Gut, der hat jetzt nicht so gezündet, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ist aber auch egal. Also bei mir im Depot sieht's eigentlich ganz gut aus. Liegt aber auch daran, dass halt Gold und Silber ganz gut vertreten sind und auch mit der Total Energies eine Ölposition drin ist. The Weir Group, das ist so ein Ausrüster für Minenunternehmen. Also vielleicht hast du es gesehen, Michael, die Halliburton ist ja auch absurd abgegangen in den letzten Wochen. Also die haben gerade, wenn man die bei Aktienfinder eingibt, die Halliburton, da gibt's doch immer so diesen fairen Wert, ne? Also quasi so notiert die Aktie gerade auf dem fairen Niveau oder ist sie halt so überbewertet? Da gibt's so einen roten Korridor und dann gibt's so einen grünen Korridor, wenn sie unterbewertet ist, zumindest laut Aktienfinder-Daten. Und die notiert gerade, das habe ich noch nie gesehen, also quasi in dem Bereich über dem roten Niveau. Also das habe ich, also musst du dir mal anschauen. Das ist irgendwie ganz witzig. Also das heißt, die wird gerade mit Multiples gepreist, die es historisch eigentlich noch nie gab, die noch nicht mal irgendwie im Bereich von ja, das ist jetzt wirklich teuer und überbewertet ist, sondern halt, das ist jetzt absurd. Und die Weir Group ist halt irgendwie so das kleinere Pendant. Die sind auch nicht ganz miteinander zu vergleichen. Also die sind noch mal ein bisschen anders geartet. Aber The Weir Group ist so ein 7, 8 Milliarden Market Cap Player aus den, nicht aus den USA, sondern aus Großbritannien. Und ja, also das ist ganz okay gelaufen. Jetzt habe ich mir so eine Halliburton noch mit reingekauft. Und ja, mal sehen. Also insofern, klar. Also da, dann mit der ASML und so, da können wir ja gleich nochmal im Kontext von Nvidia auch mit drüber sprechen, aber auch von Halo. Das ist natürlich auch ein Wert, der irgendwie Spaß gemacht hat. Aber ja, klar, es sah alles auch schon mal irgendwie ein bisschen besser aus, gerade jetzt bei so einem Nasdaq 100
Ja, ich
ETF.
sag ja, bei mir ist es auch so, mein Dividendendepot mit den Langweilern drin steht auf Allzeithoch, aber viele Tech-Werte, wir sprechen ja auch nochmal über die SaaS-Aktien, ja, denen ging es schon mal besser auf jeden Fall. Das ist brutal. Und was wir dann am Donnerstag ja noch gesehen hatten, war ja auch nochmal, also ein Trendwechsel intraday, brutal, ja. Wir wollen ja mal ganz kurz auf Nvidia jetzt als erstes zu sprechen kommen. Die haben ja am Mittwoch, wie erwartet, sehr, sehr gut geliefert, beim Ausblick nochmal besser als erwartet. Aber das Ding ist, die Zahlen sind ja immer das eine. Fast noch wichtiger ist ja die Kursreaktion dann nochmal, ja. Und wenn Aktien nochmal schlecht reagieren auf schlechte Zahlen, ist das kein gutes Zeichen. Wenn sie auf gute Zahlen gut reagieren, dann ist der Markt wohl sehr zufrieden. Aber wenn der Markt auf gute bis sehr gute Zahlen, auf eine gute bis sehr gute Guidance von +3% nachbörslich auf -5,5% reagiert. Das könnte ein Warnzeichen sein. Also das hat mich schon wirklich sehr, sehr erstaunt. Es hat aber nicht nur Nvidia so getroffen, sondern es waren auch Broadcom und alle anderen aus dem KI-Infrastruktursektor unter Druck. Frage ist natürlich, ist es jetzt was Kurzfristiges, kleine Gewinnmitnahmen? Oder haben wir doch Peak Nvidia gesehen? Wie denkst du darüber? Oder wie fandest du die Zahlen? Oder wie interpretierst du das?
Also, die Zahlen, super. Jetzt hier nochmal schaue, 73% beim Umsatz hier und hier, also über den Konsensschätzungen, deutlich. Ergebnis pro Aktie auf jeden Fall klar gesteigert. Datenzentrumsgeschäft war ja Haupttreiber. Und ja, also insofern, da jetzt zu sagen, also 5% runter, okay, das ist jetzt irgendwie, es gab auch schon heftigere Kursreaktionen bei Nvidia irgendwie, also sowohl nach oben als auch nach unten. Also ich würde das jetzt nicht überdramatisieren, aber na klar kann man jetzt die Frage Peak Nvidia, kann man definitiv in den Ring schmeißen und ich finde, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, darüber auch zu diskutieren. Und ich glaube, da ist man dann natürlich auch ganz schnell irgendwie wieder bei dem Thema, sind wir in so einer KI-Bubble und so weiter drin. Ich sehe das ehrlicherweise nicht. Aber man muss ja auch mal sehen, also was lief denn jetzt in den letzten Monaten eigentlich gut? Also Software zerlegt es gerade unfassbar. Das liegt aber auch daran, dass halt alle Angst haben, dass diese Firmen möglicherweise also jetzt auch keine Zukunft mehr haben, dass die vielleicht tatsächlich irgendwie in 2-3 Jahren quasi ja, nicht wertlos sind, aber viel weniger wert sind, als das heute zumindest noch der Fall ist und dass die Geschäftsmodelle obsolet werden, dass da Margendruck draufkommt, dass die Wachstumsraten kleiner werden. Wahrscheinlich sprechen wir ja auch gleich nochmal über Block irgendwie. Mhm. Und ja, das ist aus meiner Sicht im Softwarebereich auch absolut berechtigt. Also wenn du nur so ein One-Trick-Pony wie Zoom oder so bist, dann ja, wirst du höchstwahrscheinlich Probleme haben. Aber ja, jetzt Nvidia bei so einem Zahlenwerk also irgendwie abzustrafen, also ich würde es nicht überdramatisieren jetzt gerade, aber klar, es ist halt auch irgendwie nicht so ganz, es passt nicht zusammen. Ja. Und das spricht dafür, dass irgendwie so eine ganz komische, es schwelt irgendwas so unter dem Markt. Also das Sentiment ist irgendwie nicht gut.
Ich habe man hat irgendwie so das ganze Zeit auch das Gefühl, oh, es könnte nochmal so richtig knallen im Index, aber er fällt ja nicht, sondern einige Aktien halten es dann immer wieder oben. Ich habe, Es ist schon erstaunlich, dass Nvidia im Verhältnis zu vielen anderen wirklich so schlecht läuft. Die läuft ja schon lange eigentlich nur seitwärts und kann nicht mehr profitieren. Und der Markt hat hier wirklich jetzt eine große Skepsis. Und meiner Meinung nach ist die Skepsis nicht unbegründet, denn du hast ja gerade gesagt, 73% Umsatzwachstum. Das Ding ist nur einfach, dass schon dieses Jahr die ganzen Hyperscaler, die sind übrigens jetzt für 50% der Umsätze von Nvidia verantwortlich. Die sind sowas von am Maximum teilweise. Die fangen sich an zu verschulden, nehmen Anleihen auf in Milliardenhöhe, haben teilweise negative Cashflows und so weiter. Woher soll nächstes Jahr dann nochmal so hohes Umsatzwachstum kommen? Ja, selbst wenn Nvidia nächstes Jahr wächst, das werden ja niemals mehr 73% sein, denke ich. Ja, und wenn das sich halt am Markt durchsetzt, dass das Wachstum nicht mehr 73% sind, sondern vielleicht nur noch 20-30%, dann kann die Aktie halt auch deutlich zurückkommen. Und wir haben ja so viele Beispiele jetzt gehabt in letzter Zeit, auch von SaaS-Aktien, die haben schon 80% vom Hoch verloren, weil eben das Wachstum zurückgeht. Duolingo verliert wieder 20%, Wachstum geht zurück, wachsen aber, glaube ich, immer noch zweistellig. Und Nvidia war eigentlich schon immer eher zyklisch, ne? Hat sich natürlich geändert mit KI und so weiter, aber ja, die ganzen Kunden wollen weiter investieren, aber ihnen fehlt einfach schlicht und ergreifend das Geld jetzt irgendwann nächstes Jahr. Und dann wird jetzt Nvidia irgendwann auch auf die Füße fallen, dass das Wachstum zurückgehen muss. Ja, das ist zumindest jetzt meine These. Und deswegen ist jetzt dieses KGV, was haben wir KGV? Ich glaube 23 oder irgendwie so. Ne? Es ist auf dem Papier sehr, sehr günstig, dass das halt doch ja vielleicht ein Warnzeichen dafür ist, dass der Markt hier, wie du gesagt hast, da ist irgendwas in der Luft sozusagen. Ja. Der spürt ja was, dass es so nicht weitergehen kann und auch diese operativen Margen, also Bruttomarge von 75%, gleichzeitig kommen neue Konkurrenten, wie diese TPUs von Google und so weiter. Ja. Die versuchen sich alle zu diversifizieren. Also da jetzt zu sagen, der Markt ist blöd, ne, wie kann man so doof sein, dass der das so günstig macht, Nvidia, da wäre ich vorsichtig damit. Ne? Aber natürlich jetzt, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob es das jetzt sozusagen war, Aber dass Nvidia von diesem Level jetzt nochmal so krass steigen kann, sehe ich halt ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Aber, schau mal, ich habe jetzt hier nochmal so einen Sektorenchart angemacht, ne? Zum Beispiel, also jetzt auf ein Jahr, ne? Kurz die Brille auf, damit ich besser. SK Hynix 450%. Ja. Broadcom auch besser als Nvidia tatsächlich, auf Sicht von einem Jahr 62%. Ja. Nvidia ist da tatsächlich so der Schwächste mit, also mit nur 54% Performance. Sogar eine Intel und eine AMD sind vor der Nvidia. Ja. Also es ist irgendwie strange. Also ja, Nvidia, also zumindest mal ist schön, dass sie halt wirklich extremst abgeliefert haben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie beruhigend, dass vielleicht jetzt nicht vorbehaltlos mehr alles gefeiert wird, weil das spricht dafür, dass irgendwie ein größeres Risikobewusstsein da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese minus 5% möglicherweise auch bald wieder gegessen sind und dass das eher so in diesem Kontext von den ganzen Softwareaktien dann da irgendwie eine Rolle spielt. Weil, ja klar, wenn es die jetzt alle irgendwie zerlegt, ich weiß nicht, könnte dann Nvidia davon auch indirekt quasi eins auf den Deckel kriegen?
Also, es gibt ja eh jetzt, genau, da können wir ja gleich mal zu diesem nächsten Punkt gehen, ne? Insgesamt dieses Thema, wie geht's überhaupt weiter? Also, dass KI weiter extrem, also, dass es keine Blase ist, sondern wir sehen es ja bei Anthropic und Co., wie schnell das alles voranschreiten, alle investieren und es hat sehr, sehr große Auswirkungen, aber diese Rückkopplungseffekte, die können natürlich trotzdem irgendwann sehr groß werden. Ja, in diesem Citrini Research, das hieß ja The 2028 Global Intelligence Crisis, da wurde ja so dieses, es ist ein komplett fiktives Szenario, ich hatte das schon mal angesprochen, schon mehrmals, ne, und mir, ich werde das geschockt, aber vielleicht ist es auch völlig übertrieben, dass dann jetzt im zweiten Halbjahr so die ersten Einschläge kommen bei den SaaS-Unternehmen, da meldet zum Beispiel ServiceNow, war da ein Beispiel, das Neukundengeschäft wächst nur noch um 15%, es gibt die ersten Entlassungen, sie müssen selber noch mehr KI einsetzen, um die Margen zu halten oder wieder zu verbessern. Das sorgt wieder für Druck bei anderen Unternehmen, die ähnlich agieren, die werden auch wieder Leute entlassen. Ja, und so kommt ein Kreislauf in Gang und am Anfang feiert das vielleicht noch die Börse, weil die Margen steigen und so weiter, aber irgendwann hat das natürlich Auswirkungen auf den Jobmarkt. Dann wirst du sehen, dass die Arbeitslosenquote steigt. Dann wirst du sehen, dass es dann irgendwann natürlich auch Probleme gibt mit dem Konsum, ne? Denn was konsumieren Agenten außer Strom? Gar nichts. Irgendjemand muss Produkte kaufen, ja?
Ja, ja.
Und
ja,
das hat natürlich auch brutale Auswirkungen auf Softwareunternehmen. Die versuchen natürlich jetzt schon so in den Bereich rüberzugehen, verbrauchsbasierte Abrechnungen, aber du brauchst halt sehr, sehr viel weniger Lizenzen in Zukunft, wenn du wenn du es jetzt so machst, dass du sagst, okay, wir kündigen quasi so und so viele Leuten, da brauchen wir weniger Salesforce und ServiceNow Lizenzen oder die Design, das Design-Team wird kleiner, wir brauchen weniger Figma oder irgendwas in die Richtung. Also diese Effekte, es ist jetzt noch sehr schwer irgendwie festzumachen, aber die sind auf jeden Fall da, denke ich.
Und genau, wir sehen das jetzt bei den großen Firmen, die an der Börse sind, aber es gibt ja auch noch ganz viel Mittelstand, also das ist ja jetzt nicht nur in Deutschland hier so der Fall, dass wir hier einen Mittelstand haben, der ist bei uns eher industriell geprägt, aber es gibt ja auch in den USA und in anderen Ländern gibt es halt einen starken Mittelstand, also nicht börsennotierte Unternehmen. Und ja, hey, wenn da so ein paar umkippen, dann will ich auch nicht wissen, wie es dann in den Bilanzen von den Banken aussieht. Dann, wenn es nur 2%, sagen wir mal, es würde jetzt gar nicht irgendwie 10% mehr Arbeitslosigkeit geben. Das ist ja schon extrem. Dann sind wir in einer Mega-Krise einfach drin. Sagen wir mal, es würde nur 1,5 Prozentpunkte oder 2 Prozentpunkte mehr Arbeitslosigkeit geben. Was dann los ist mit den Dispos der Leute, mit den Hypothekenfinanzierungen der Leute, was dann los ist am Immobilienmarkt und in den Bilanzen der Banken nochmal, dann wird's richtig kritisch. Also insofern, ich finde diesen Report, ich würde da, klar, das ist schon irgendwie, es geht schon eher so in Richtung hier, wir skizzieren jetzt einfach mal das Worst-Case-Szenario. Das muss man ja auch immer so mit dranhängen. Das ist jetzt nicht der alleinige Weg. Also nur weil die das so da reingeschrieben haben, muss das ja nicht genau so kommen, sondern es gibt ja auch noch andere mögliche Szenarien. Aber das ist zumindest mal ein Szenario, mit dem man sich intensiver auseinandersetzen sollte.
Ja, genau. Das ist genau dieser Kreislauf, den du ja gerade noch genannt hast, der wurde dort auch beschrieben. Weniger Konsum, höhere Arbeitslosigkeit, dadurch irgendwann Probleme, die Hypotheken zu bezahlen, wo man gedacht hätte, ich habe 30 Jahre einen sicheren Job, Pustekuchen, ja, die Arbeitslosigkeit steigt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein reales Szenario. Der Dario Amodei, ne, der CEO von Anthropic, der hat jetzt nochmal, ich glaube, das war vor kurzem, im Interview nochmal gesagt, 20% Arbeitslosenquote sind möglich, weil diese White-Collar-Jobs, also diese einfachen Bürotätigkeiten, wegfallen werden. Also alles so Einsteiger im Finanzsektor, im Consulting, wenn man sich aber diese ganzen Unternehmen dort anschaut, ja. Accenture und Co., die zerfetzt es ja komplett einfacher. Und du brauchst keine Mitarbeiter mehr, die dir irgendwelche Zusammenfassungen schreiben. Ich war früher bei der Bahn, da hieß es immer, wer macht das Protokoll und sowas, ne? Mittlerweile hast du da irgend so einen KI-Agenten bei dir im Raum sitzen oder in deinem Zoom-Meeting oder wo auch immer. Der macht das automatisch so ungefähr. Das ist ja jetzt schon krass und das wird halt in Zukunft nochmal brutal werden, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, der Unterschied zu vorangegangenen industriellen Revolutionen, wenn man das denn jetzt auch wirklich als eine neue Form der industriellen Revolution begreifen will, KI, kann man ja auch ein Fragezeichen dran machen. Mhm. Aber sagen wir mal, das wäre so. Und dann ist der große Unterschied zu vorangegangenen industriellen Revolutionen, dass die vorherigen sich über Dekaden erstreckt haben, dass die Leute, auch wenn ein Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden hat, dass die zumindest mal Zeit hatten, also quasi aus dem einen Berufsbild in andere Berufsbilder rüber zu wechseln, dass sich das möglicherweise auch unter Schmerzen, die gab es ja auch damals, über Jahre hinweg vollzogen hat und eben genug neue Tätigkeiten quasi über die jeweilige Veränderung dann noch mit aufgebaut worden ist. Und das weißt du ja jetzt noch gar nicht, ob tatsächlich quasi dann wirklich so in der wertschöpfenden Wirtschaft, ob dann also wirklich genug neue Jobs geschaffen werden. Also ich glaube, in Sozialberufen, da wird es extrem viel neue Jobs geben. Aber das ist ja dann auch eher ein Indikator dafür, also die werden ja sowieso schon mies bezahlt. Zum Teil finde ich völlig ungerechtfertigt, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Das ist ein extrem krasses Marktversagen, weil in der Corona-Krise, dass ich jetzt ganz kurz abschweife, aber in der Corona-Krise, da waren die Krankenschwestern waren systemrelevant und da waren die Kassiererinnen im Aldi waren systemrelevant und da hat es niemanden geschert, ob da irgendwie der Consultant oder der Unternehmensberater irgendwie noch vorbeischaut. Also der war dann auf einmal, konntest du halt verschmerzen, dass der nicht da ist. Und also insofern, ich finde das sowieso viel gepreist. Und dann, wenn da halt quasi die Leute sagen, ja gut, dann ich code jetzt keine Software mehr, das kann die KI schneller, besser, produktiver als ich, dann werde ich jetzt halt vielleicht irgendwie Krankenpfleger oder so. Das wäre zwar schön, dann hätte man vielleicht, aktuell haben wir so eine Unterdeckung dort, aber wenn da Hunderttausende von Leuten jetzt reinströmen würden, das würde ja bedeuten, dass die Bezahlung dort in diesen Berufen möglicherweise noch mal weiter runtergehen, weißt du?
Genau. Das ist ja insgesamt auch die Aussage in diesem Research-Artikel, dass natürlich dann der Salesforce Director, der seinen 180k-Job verliert, der fährt dann Uber Eats-Fahrer so ungefähr, ne? Und wie will er dann noch in Zukunft konsumieren? Das ist die große Frage. Und genau das, was du gesagt hast, die Frage stelle ich mir auch. Bisher merkt man es noch nicht und ich glaube, in Deutschland wird alles viel länger dauern, wegen unseren Strukturen, ne? Weil bei uns alles in den letzten Jahren viel langsamer geht. Aber es wird neue Geschäftsmodelle geben, aber werden diese neuen Geschäftsmodelle auch Jobs schaffen oder werden diese Jobs eben wieder von Agenten ausgeführt? Ne? Das kann natürlich auch sein. Und früher war es ja immer so, na klar, Industrialisierung und Co., da wurden aber neue Jobs geschaffen im Dienstleistungssektor und so weiter. Aber ich stelle mir gerade halt die Frage, wird es diesmal auch so sein? Und die verneinen das in diesem Szenario, sondern dass es nur halt sehr wenige Jobs geben wird, die dann noch Menschen ausüben. Und der Großteil landet bei KI. Und deswegen wird halt die Arbeitslosigkeit so steigen. Aber genaues wird man erst in einigen Quartalen oder sogar vielleicht erst Jahren sehen. Ne? Aber so eine gewisse Skepsis, ob jetzt hier alles gut ist bei KI, ich habe echt ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Ne? Also
was siehst du denn? Also da so als müsste man jetzt wirklich nochmal sowas wie Maschinensteuer oder eine KI-Steuer oder irgendwie, ich meine, man muss ja auch öffentliche Infrastruktur aufrechterhalten und so. Wie macht man das?
Genau, ne? Das ist ja die große Frage. Und ich glaube, das Problem ist, dass unsere Regierungen die werden das jetzt erstmal verpassen, diesen Zeitpunkt irgendwie KI-Agenten oder wie auch immer zu besteuern. Aber wenn natürlich jetzt es wirklich so kommt, dass da Massenarbeitslosigkeit kommt oder dass dann auch die Firmen teilweise pleite gehen, dass es Verwerfungen gibt, dann werden ja auch die öffentlichen Finanzen zusammenbrechen. Also irgendwas muss man machen. Es gab ja, glaube ich, auch schon mal die Meldung, dass es da eine Robotersteuer gibt und sowas, ne? Also, aber es ist sehr schwer, das jetzt irgendwie ja jetzt fix zu machen. Aber irgendwas muss passieren. Es wird auch irgendwas passieren, weil ja, bisher hat es der Staat ja immer geschafft, sich das Geld zu holen, ne?
Ja, unbedingt. Übrigens ist das irgendwie jetzt ja auch an der Börse gerade so ein bisschen virulent mit diesem Halo-Trade. Du hast das auch gelesen, ne? Also so Halo steht für Heavy Assets und Low Obsolescence, also Heavy Assets, das sind also kapitalintensive Geschäftsmodelle. Also was fällt da drunter? Industrie, Energie, meines Erachtens auch Grundstoffe. Und auch Basiskonsum. Einfach, das sind so, also da brauchst du Fabriken, da brauchst du Maschinen, da brauchst du Fließbänder, Lagerhaltung und so weiter, Lagerhallen. Du musst dann dafür sorgen, dass die Waren, die du herstellst, dann also auch von A nach B irgendwo in die Welt kommen. Also Logistik ist dann notwendig und so. Also alles kapitalintensiv. Da sind dann die Margen auch viel, viel kleiner. Und in den letzten, das ist halt witzig, dass halt diese Softwareunternehmen oder Technologie en gros in den letzten Jahren so en vogue waren, eben genau, weil die halt im Wesentlichen ja so Asset-Light-Geschäftsmodelle waren, ne? Also bedeutet, du hast dann eine Software dahingestellt, du brauchst halt gute Leute, eine gute Truppe, die das da irgendwie, also die dann die Ressourcen dafür haben, die technologischen Fähigkeiten, die intellektuellen Ressourcen und so weiter und so weiter. Und das ist ja viel weniger kapitalintensiv, als jetzt da irgendwie, oder ich sag jetzt mal, Autos herzustellen. Und witzig ist, dass das jetzt komplett dreht. Also ich glaube sogar die Bank of America hat gesagt, wir sind gerade in einer der größten Branchenrotationen aller Zeiten drin. Ja. Weg aus diesen Asset-Light-Geschäftsmodellen hin in diese Heavy Assets. Und dann kommt noch eine weitere Komponente mit hinzu, dass du halt diese Low Obsolescence, das heißt, ja jetzt so frei übersetzt, also wenig Veralterungsrisiko, ja, dass halt diese, also wenn du Coca-Cola herstellst, dann, ja, hast du schon mal eine Historie, einen Track Record und du läufst halt nicht Gefahr von KI da irgendwie wegdisruptiert zu werden. Ja, und das, da kommen jetzt halt so ein paar Sachen zusammen und insbesondere gilt das dann also auch so für Energieversorger, meines Erachtens eigentlich auch für Minenunternehmen und so. Und das ist gerade auch der Place to be an der Börse.
Ja, genau. Also
Year-to-date sind das die besten Aktien gerade.
Ja, das habe ich ja gesagt. Das sind ja auch meistens grundsätzlich eher so die alteingesessenen Unternehmen, die auch schon eine Historie haben, die Dividende zahlen. Und deswegen ist es ja auch bei mir so, also die Langweiler-Aktien, Hochtief zum Beispiel, ne, ist ja unfassbar, ja, was da geht. Die haben noch ein bisschen KI-Fantasie, weil sie Rechenzentren bauen. Die gehen durch die Decke. Da werden ja Unternehmen wie Walmart jetzt doppelt so hoch bewertet wie eine Microsoft so langsam. Also das ist schon krass. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich genau davon halten soll. Ich glaube halt, ne, da sind jetzt gerade Algorithmen aktiv und Hauptsache raus aus irgendetwas, was durch KI disruptiert werden kann, rein in irgendwie in die Sicherheit. Und ich meine, diese Unternehmen wachsen zwischen 3% und 8%, haben wir jetzt ein KGV von 40. Ja,
das ist schon Wahnsinn.
Ist ja jetzt nicht so, dass die ihre Margen krass steigern können oder dass sie jetzt in Zukunft stärker wachsen. Bei manchen Aktien, die steigen ja sogar auch teilweise so Chemieindustrie und die Unternehmen sagen, ja, es sieht weiter schlecht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass es da eine krasse Verbesserung gibt. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, es ist schön, wenn man die Aktien jetzt im Depot hat, aber da jetzt noch hinterher zu springen, teilweise finde ich sehr gefährlich. Ja. Aber aktuell, und das kann auch nur weiter dauern, ist es halt der Safe Haven. Ja, es gibt noch zum Beispiel jetzt auch, was ganz gut läuft dieses Jahr wieder, ist so Immobiliensektor, also Vonovia und Co. können auch alle nicht disruptiert werden. Die haben Wohnungen und gebohrt werden muss immer. Das ist auch echt dumm gesagt, aber es funktioniert halt einfach dieses Jahr. Und gleichzeitig die einstigen Highflyer, also auch Microsoft, ja, was haben die? 35% vom Hof verloren mittlerweile.
Ja.
Obwohl sie ja so stark wachsen. Also ich sehe da doch eher bei der ein oder anderen Aktie, die jetzt so krass zurücksetzen, Chancen. Denn wenn irgendwann der Markt, also aktuell sind wir in so einer Marktphase, man weiß nicht genau, wer wird jetzt wirklich disruptiert, wer ist vielleicht doch ein Profiteur. Ne? Also da gibt es ja auch ganz viele Aussagen mittlerweile. solange du die Software bist, die auch die Daten hält zum Beispiel, ne, oder wo wirklich das Kerngeschäft vom Unternehmen abgebildet wird, also bei einer SAP, ServiceNow und so weiter. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das quasi einfach ersetzt wird, ist nahe null. Ja, hat aus Compliance-Gründen, aus Gründen der, ja, das wurde ja über Jahre quasi eingeführt, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendein Mittelständler jetzt hier anfängt, Vibe zu coden, sozusagen. Also das ist recht unrealistisch, aber der Markt spielt es halt aktuell. Aber dementsprechend bin ich ja auch leider zu früh jetzt schon in dem Boot, dass ich da antizyklisch mal aufgestockt habe bei der einen oder anderen Aktie. Und ich habe sogar jetzt bei einigen gut gelaufenen Aktien mal Gewinne mitgenommen. Zum Beispiel John Deere, ja. Haben die jetzt Gold gefunden mit ihren Landmaschinen oder ist das der Wahnsinn, was da abgeht? Ja, die haben jetzt auch, glaube ich, weiß nicht, KGV hoch zweistellig. Das ist irgendwie nicht so ganz nachhaltig, aber da jetzt auch die Hochs zu treffen, ist sehr schwierig. Aber das sind halt echt solche kurzfristigen Verwerfungen, die dann zu wahnsinnigen Bewegungen führen.
Also ich habe so für meinen YouTube-Kanal habe ich ein Video gemacht. Ich bin auf so einen Artikel gestoßen von Morningstar, die dann da, also da hat eine Redakteurin, die aus ihrer Sicht besten 6 Aktien quasi für diesen Halo-Trade mitgebracht. Und da war so Chevron, Exxon mit dabei, da kann ich mitgehen irgendwie. Ich bin jetzt in beiden Titeln nicht investiert, aber also ich habe ja eben schon die Total Energies angesprochen, die natürlich auch irgendwie so ein bisschen Pain in the Ass-Faktor hat, eben wegen der französischen Quellensteuer. Ja. Aber das nur by the way. Also man kann natürlich auch eine Shell dann da ins Portfolio mit reinnehmen, so als als Äquivalent. Und genau, dann hat sie aber auch eine Costco und eine Walmart angeführt. Mhm. Und ehrlicherweise würde ich beide Titel nicht anfassen gerade. Also das ist ja, was du eben gesagt hast, goldrichtig. 3 bis maximal so 8% Umsatz, Gewinnwachstum und da ein KGV von über 40 für beide Titel, also no way. Sorry, das ist ein, also ich find's absurd. Das wird auch irgendwie, kann ich mir vorstellen, dann wieder wegkorrigiert. Ja. Und genau, also ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen jetzt mal den Kopf einschalten, mal walten lassen, genau wie du gesagt hast. Also so eine SAP, die wird nicht komplett wegdisruptiert. Also die bei einer Zoom, da weiß ich auch nicht, ob es die in 5 Jahren noch gibt. Oder andere Modelle, sowas wie Atlassian oder so. Das geht wahrscheinlich leichter. Aber auch bei einer Booking. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich so eine KI-Agentenökonomie bekommen und die dann die ganzen Plattform-Geschäftsmodelle wegdisruptieren. Also dass dann auf einmal sowas wie eine Booking oder eine Airbnb oder eine Uber oder so, dass du da über KI-Agenten dann einfach dein Taxi bestellst und über Stablecoins dann deine Bezahlung machst. Ich glaube, also wir hatten schon so viele Narrative an der Börse. 3D-Drucker, wir machen alles nur noch über das Internet der Dinge. Der Kühlschrank bestellt automatisch deine Milch, wenn sie alle ist. Und was noch?
Hat sich geil angehört, ne? Am Ende interessiert das keine
Sache mehr. Ja, genau. Es war Schwachsinn.
Das war ja, also die Beispiele, die du gerade angesprochen hast, waren auch in diesem Artikel, ne? Dass quasi der Agent, dem ist das egal, wie das Frontend aussieht. Ob du jetzt bei Uber Eats bestellst, bei Volt, bei Lieferando, du sagst dem halt, ich möchte jetzt einen Burger schnell haben und dann fragt er überall an und der Burger wird dir geliefert. Oder du möchtest eine Reise, du sagst halt deinem Agenten, plan mir mal eine Reise, keine Ahnung, nach Südamerika, ich möchte die und die Länder besuchen, möchte nur in 5-Sterne-Hotels und der fragt halt dann bei Booking, bei den Hotels direkt. Genau. So in die Richtung geht das, aber also Booking zum Beispiel ist ja auch eine Plattform, die haben ja exklusive Kontingente von den Hotels und so weiter, also ganz so einfach wird das auch nicht, ne? Und wenn du weißt, dass Booking dir auch immer sehr gute Preise liefert oder die Route plant, also ich bin da auch noch weit weg davon zu sagen, ich mache jetzt alles nur noch mit den Agenten, aber
und
es ist schwer zu sagen, ja.
Die Zahlung, vielleicht würde ich auch das reinschmeißen oder challengen lassen von so einem Agenten, das kann ja alles sein. Also hier, plan mir mal so eine Südamerika-Reise, das sind meine Voraussetzungen, go ahead. Aber ich würde das nicht dann irgendwie auch über den Agenten dann bezahlen lassen. Also dafür halluzinieren die dann doch noch zu viel. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass dann halt trotzdem wieder irgendein Unternehmen, also irgendein, das sind ja keine freien Agenten, die dann halt irgendwie bei dir an der Tür klingeln, sondern das stecken ja Unternehmen dahinter. Und da ist halt die Frage, wer setzt sich da durch? Und ehrlicherweise glaube ich, dass es da nur so ein paar Unternehmen geben wird, die halt so sozusagen die Gatekeeper für diese Agenten sind. Und ich glaube, einer davon ist definitiv Google. Ja. Und die Chancen sind nicht schlecht, dass wahrscheinlich einer davon auch irgendwie Microsoft ist. Wobei ich mir nicht sicher bin, OpenAI überleben die nicht und so, keine Ahnung. Aber ja. Ich glaube, Google, dafür, dass die vor 2 Jahren der große KI-Loser waren, stehen die halt eigentlich jetzt gerade da wie... wie Arnold Schwarzenegger in den besten Jahren so.
Es könnte nicht besser laufen, aber da sieht man ja auch, wie schnell sich dann irgendwie die Stimmung drehen kann. Ich bin jetzt aktuell auch eher bei OpenAI skeptisch. Vielleicht hauen sie trotzdem noch ein paar richtig gute Sachen raus, aber deswegen, ich sehe es im Softwarebereich nicht so dramatisch. Aber ein Punkt, was vielleicht noch ganz spannend ist, was halt aktuell auch jetzt, glaube ich, eingepreist wird, weil man einfach nicht mehr weiß, wie es in Zukunft aussieht mit der Anzahl an Lizenzen. Es war ja in dem Artikel so, dass gesagt wurde, es könnte vielleicht im zweiten Halbjahr losgehen. Jetzt kam gestern von Block die Quartalszahlen und Jack Dorsey hat dann mal eben so gesagt, okay, wir haben 10.000 Mitarbeiter, wir haben überlegt, es ist uns nicht leicht gefallen, aber wir müssen uns von 4.000 Mitarbeitern trennen. Also du hast 10.000 Mitarbeiter und feuerst jeden vierten raus. Ne? Und der hat da gesagt, wir treffen diese Entscheidung nicht, weil wir in Schwierigkeiten sind. Unser Geschäft läuft gut, der Bruttogewinn wächst weiter, wir bedienen immer mehr Kunden und die Rentabilität verbessert sich. Aber etwas hat sich verändert. Wir sehen bereits, dass die von uns entwickelten und eingesetzten Intelligenztools in Verbindung mit kleineren und flacheren Teams eine neue Arbeitsweise ermöglichen, die Gründung und Führung eines Unternehmens grundlegend verändert. Und diese Entwicklung beschleunigt sich rasant. Also das ist halt in dem Fall jetzt quasi die Aussage, wir haben jetzt so geile KI-Tools geschaffen, wir brauchen viele Leute einfach nicht mehr und sind so effizient geworden. Und das könnte natürlich schon jetzt eine große Gefahr sein. Deswegen habe ich gerade auch Bauchschmerzen, wie die Börse darauf reagiert. Ich meine, wenn jetzt so jemand wie Jack Dorsey, der ist ja sehr bekannt, wenn der jetzt so wegrasiert, dann werden wahrscheinlich heute direkt die ersten Meetings sein bei ähnlichen Unternehmen und die sagen sich, okay, lass uns auch mal hier schauen. Was ist hier los in unserer Organisation? Können wir uns hier von ein paar Leuten trennen? Vielleicht nicht von 40%, aber von 20%. Ich glaube, bei Block sind es jetzt ungefähr 600 Millionen, die hier an Gehalt pro Jahr gespart werden. Also die Margen werden explodieren. Mhm. Aber wenn das natürlich jetzt die Schule macht, ja, dann wird das Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wer will eigentlich noch konsumieren. Ja, aber das fand ich echt krass, dass das so passiert. Aber ich glaube, Block ging es jetzt auch nicht so gut. Die Aktie lief auch nicht so toll. Hoher Konkurrenzdruck und so. Was jetzt bei allen Unternehmen so passiert, ich weiß nicht, hast du da eine Meinung zu oder meinst du, da folgen jetzt sehr viele andere Unternehmen oder ist das jetzt ein Einzelfall?
Ja, ich glaube, Block ist schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so ein Sonderfall. Ich sehe jetzt gerade vorbörslich, also wir nehmen hier gerade am Freitag um 14.10 Uhr auf, vorbörslich sind die nochmal um knapp 20% vorne.
Genau, ja, das ist ja der Witz, ne? Also wenn jetzt andere CEOs das sehen, die machen 40% der Mitarbeiter platt, die Aktie steigt um 20%, der Markt mag das, meine Optionen werden mehr wert, wir können alle Geld verdienen, so ungefähr, könnte halt so eine schöne Vorlage sein für andere Unternehmen.
Wobei man muss jetzt auch mal fairerweise sagen, wenn man den Blick hier ein bisschen weitet und mal rauszoomt, dann waren die 2021, waren die irgendwie bei $240. Ja. Und jetzt sind sie, also die kommen noch nicht mal jetzt mit diesen, also mit dieser Ankündigung, 4.000 Leute rauszuwerfen, kommen die ehrlicherweise noch nicht mal aus diesem Abwärtstrendkanal raus. Also bedeutet, die haben auch ordentlich, ich bin nicht so ganz tief drin im Blog, ich habe nur mitbekommen, dass sie immer irgendwie so ein bisschen hinterher hingen, immer irgendwie auch ein bisschen was, hey, wir machen auch was mit Krypto und so, also so ein bisschen planlos da, aber versucht haben, immer so die Buzzwords mit aufzugreifen. Ich weiß gar nicht, ob das Produkt wirklich so gut ist und mal kurz hier in die Finanzen reingekommen.
Ja, sie hatten auf jeden Fall zuletzt immer mal Probleme beim Wachstum und so weiter, deswegen lief die Aktie auch nicht so gut. Ja. Er behauptet jetzt, es soll jetzt keine Restrukturierung sein, sondern man sieht die Chancen, aber denen ging es auch schon mal besser, sagen wir es mal so. Ne? Und ich glaube, er will unter anderem auch der Aktie so ein bisschen wieder Rückenwind geben, aber trotzdem, ich stelle mir jetzt da wirklich schon die Frage, also ich kann mir schon vorstellen, dass da in den nächsten Quartalen einige Unternehmen nachziehen werden und dann können sie natürlich immer sagen, ja, wir haben hier Effizienzgewinne durch KI. Das ist natürlich auch eine schöne Ausrede, einfach um Leute rauszukicken sozusagen. Also, aber das ist schon, hat mich heute Morgen, nachdem es am Donnerstag so gut lief, hat es mich dann echt schon wieder geschockt, ne? Weil es sieht jetzt auch danach aus, dass der Markt heute wieder auf jeden Fall einen so im Tech-Sektor auf jeden Fall einen auf den Deckel bekommt, weil es natürlich jetzt genau wieder in die Richtung geht, wenn Block 4000 Leute rauswirft, wir brauchen 4000 Lizenzen von der und der Software weniger, dadurch sparen wir auch wieder sehr viel Geld. Wenn das die Runde macht, dann lässt das Wachstum wieder bei vielen Unternehmen nach. Und dieses Szenario kann weiter gespielt werden einfach. Das ist so die Gefahr.
Ja, also klar, die Gefahr ist definitiv da, ist wahrscheinlich aber auch eher eine gesellschaftliche Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob so jeder CEO vielleicht genauso, ja, also ich will jetzt Jack Dorsey gar nicht unterstellen, dass er da kurzsichtig agiert, aber hey, ich meine, 4000 Leute, das werden ja jetzt auch alles keine Nasebohrer sein, würde ich sagen, sondern ja, gute Leute kommen da höchstwahrscheinlich irgendwie auf den Markt und ich hoffe, dass die dann auch irgendwie unterkommen. Und ehrlicherweise, wenn du jetzt ein smarter CEO bist, dann solltest du vielleicht auch jetzt mal so ein bisschen durch dieses Getöse hindurchschauen und dann vielleicht auch sagen, ja gut, also unsere Mitarbeiter sind ja auch eine sehr wertvolle Ressource und Mitarbeiter onzuboarden, neue Mitarbeiter sozusagen zu kriegen und dann wieder neu onzuboarden, das ist ja auch ein Prozess, der teuer ist, der auch irgendwie Ressourcen bindet, also nicht nur den Mitarbeiter selber, sondern auch Teams oder beziehungsweise HR wird gebunden, die Fachabteilungen werden gebunden, bis dann halt so Mitarbeiter wirklich auch neu fest im Sattel ist, dann irgendwie sind ja auch schon mal so 6 Monate, vielleicht ein Jahr oder so und dann wird ja erst sozusagen ja Highspeed aufgenommen von so einem Mitarbeiter, was die dann einbringen. Und ja, ich weiß nicht, ob man das so leichtfertig dann einfach nur wegen einer kurzfristigen Börsenstory aufs Spiel setzen sollte.
Ja, das Interessante ist ja auch, ist ja nicht so, dass es nicht schon ganz viele Entlassungsrunden gab, war ja auch bei Big Tech schon so und die haben ja im Nachhinein dann doch immer wieder auch eingestellt. Ne? Einmal wegrasieren und dann vielleicht doch wieder einstellen. Könnte natürlich auch bei Block passieren, dass man da doch dann nochmal ein bisschen nachjustieren muss. Also man muss das Thema aber auf jeden Fall genau beobachten. Wenn das die Schule machen sollte, dann muss man wirklich gucken, ob es den Softwareunternehmen gelingt. Vielleicht, also wenn jetzt Jack Dorsey sagt, wir brauchen 4000 Mitarbeiter weniger, dafür agieren jetzt hier 20.000 Agenten, die hier Anfragen, Support und sowas machen. Wer auch immer dann da noch die Software für Block liefert, die müssen auf jeden Fall auf verbrauchsbasierte Modelle umsteigen, nicht auf Lizenzen. Ja, und da ist die Frage, wie gut das denen gelingt. Aber alles, was ich so jetzt gelesen habe, auch bei den ganzen Calls danach, was so zusammengefasst wurde, die steigen schon alle als auf verbrauchsbasierte Modelle einfach um. Ja? Das heißt, je nachdem, wie viele Agenten dann da laufen und so weiter, wird danach bezahlt. Es sind ja immer irgendwie nur Centbeträge, aber es geht nicht mehr nur nach Mitarbeitern einfach. Und damit kann man natürlich auch dann, wenn man das gut macht, dann kann man damit, denke ich, auch Geld verdienen. Aber die Übergangszeit kann trotzdem sehr hart werden. Also es wird auf jeden Fall da einiges an Gewinnern geben, aber auch leider einiges an Verlierern, genau.
Okay. Ja, so ist es. Ja?
Genau, ne, ich glaube, dann sind wir durch. Wir hatten noch Zahlen von Allianz und Munich Re.
Stimmt.
Hast du die angeschaut? Oder ich meine, ich habe es mir auch mal angeschaut, war jetzt also nichts Weltbewegendes.
Nee.
Munich Re ist natürlich, was sagen Sie jetzt, über 20 Euro Dividende, das ist ja absolut, nochmal neues Aktien.
24 Euro, ne?
Ja, 24.
Von 20 Euro auf 24 Euro, ja, also 20%. Es ist stark. Und das ist ganz cool, weil bei der Munich Re bin ich ein bisschen tiefer drin als bei der Allianz, weil, also die haben ja einen neuen Chef und der hat erstmal sich so ein bisschen blamiert, wohl intern, bei seiner Antrittsrede, da hat halt irgendwie der Vorgänger sozusagen ihm so ein bisschen die Show gestohlen und ja, der ehemalige CFO kam also nicht so gut rüber bei der Belegschaft und ja, also hat sich da irgendwie nicht so den Stellenwert intern er kämpft irgendwie oder keinen guten Auftritt hingelegt. Aber was ganz cool ist, bei dem Capital Markets Day letzten Dezember, Anfang Dezember, haben sie bekräftigt, dass sie bis 2030 im Schnitt 80% der Gewinne über die nächsten Jahre auch an die Aktionäre wieder ausschütten durch Dividendenerhöhung. Da waren sie ja immer super generös auch, super verlässlich. Ja. 24 Euro Dividende pro Aktie, das ist schon cool. Also sind 4,5% Dividendenrendite immer noch. Und dann zusätzlich noch Aktienrückkaufprogramme machen. Also 80% der Gewinne, die sie bis 2030 machen, werden irgendwie in irgendeiner Art und Weise an die Aktionäre wieder ausgekehrt.
Ja.
Also das ist schon cool.
Ja, und das Krasse ist halt mit ihren Aktienrückkaufprogrammen, die Zahl der Aktien sinkt, dadurch können sie ja den Gewinn pro Aktie weiter steigern, die Dividende weiter steigern. Also das ist für mich so die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe gerade nochmal geschaut, ich habe Das ist, ich habe dich schon sehr, sehr lange im Depot. Damals ich einen Lucky Shot irgendwie, ich weiß gar nicht, 2010 oder so gekauft für, ja,
Boah.
ich habe für 97 € gekauft. Das heißt, ich habe
Boah.
eine persönliche
Multibagger.
Dividendenrendite von 25% auf das Ding mittlerweile. Und das ist ja das Krasse, da sieht man mal halt, ne, was über so 10, 15 Jahre passieren kann
Ich bin ganz
einfach, ne?
froh.
Also das Ding hat mir schon mehr Dividende ausgeschüttet wie mein Kaufpreis damals. Und ich bin fast 500% im Plus mit der Aktie. Ne? Und die Position ist, ich habe 150 Stück, die ist 83.000 € wert. Ich weiß nicht, wieso ich die damals gekauft hatte. Ich glaube, nur wegen Dividende, ich hatte gar keine Ahnung. Aber ich habe sie zum Glück nie verkauft. Ne? Und das ist halt echt, also ich sag mal so,
Ja.
Versicherungen sind insgesamt, vor allen Dingen auch Rückversicherungen, das ist ein
Ja.
geiles Geschäftsmodell einfach, was, glaube ich, auch nicht so einfach disruptiert wird, denn also so diese Großschäden und so, das muss immer versichert werden. Jetzt kommt noch Cyberkriminalität dazu. Also das ist schon sehr stabil. Und wenn mal Großschäden kommen, dann steigen wieder die Prämien und im nächsten Jahr gibt es meistens dann wieder noch mal mehr Gewinn und so weiter. Die sind also Munich Re und ich habe auch noch die Hannover Rück, beide im Depot. Die laufen auch echt beide gut, muss man sagen. Deswegen,
Ja.
das ist so für mich auch der Rettungsanker aktuell in den letzten Jahren gewesen.
Ja, die Hannover Rück ist, glaube ich, sogar im puncto Kurs jetzt so kurzfristig sogar noch mal ein bisschen intensiver oder ein bisschen besser in Tritt als die Munich Re, ne?
Ja.
Aber ja, ich finde die Munich Re auch, ja, ich bin erst tatsächlich letztes Jahr reingegangen. Das war auch so meine zweite Aktie, die ich überhaupt gekauft habe, aus Dividendengründen.
Okay.
Und ich bin auch großer Fan von diesem Rückversicherungsgeschäftsmodell. Ich habe es Der einzige Fehler, den ich da gemacht habe, ist, glaube ich, dass ich es zu spät verstanden habe, dass das halt einfach ja wie so ein positives Schneeballsystem ist sozusagen.
Ja.
Und ja, das ist irgendwie, also ich bin auch sehr angetan von dem Unternehmen und von dieser Aktie.
Na, ich glaube, dieses Jahr ist die Aussichten waren nicht so krass, aber man erwartet ein Nettoergebnis von 6,3 Milliarden. Also die verdienen schon sehr viel Geld, muss man einfach sagen. Aber ich glaube, diese Erneuerungsrunden, die waren jetzt dieses Jahr nicht so toll, aber sollte man auch nicht überbewerten. Deswegen, ja, ist eine schöne, ist so meiner Meinung nach mit die beste Buy-and-Hold-Aktie auf jeden Fall aus dem DAX. Ne? Neben, es gibt ja im DAX gibt's schon einige gute Aktien. Auch die Allianz läuft ja sehr gut. Die haben auch wieder solide Zahlen. Deutsche Telekom hat auch wieder gute Zahlen geliefert. Aber übrigens, zweiter Highflyer, man glaubt es nicht, E.ON. Ne? E.ON, du hast ja auch
Ja.
gesagt, Energie,
Ja.
Netze, krass
Halo.
einfach das Ding.
Halo, sage ich da
Ja,
nur.
Halo auch,
Ja,
ja. Bei
genau.
mir, mein Halo ist E.ON. Ja, das ist, genau.
Ja.
Das ist, hätte
Ja.
man auch nicht gedacht, dass das Ding mal ja, so stabil läuft.
Ja.
Super, ja, dann danke dir, Timo. Ne? Haben wir einiges
Ja.
durchgesprochen. Die 40 Minuten genau, knapp überschritten. Ja, 40, 45 Minuten
Ja.
passt ja, ne? Perfekt.
Super.
Dann hoffe ich, ihr konntet einiges mitnehmen. Besucht gerne mal den Timo auf seinem Kanal. Der hat auch immer sehr, sehr coole Gäste am Start. Den verlinken wir unten und dann sagen wir mal schönes Wochenende und bis zum nächsten
Genau.
Mal.
Ja, danke für die Einladung, Michael. Schönes Wochenende euch. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.